Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
Elke Schmitter ist bei uns, Autorin und Schriftstellerin. Frau Schmitter, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Guten Tag.
Das letzte Mal, Frau Schmitter, waren Sie hier am 8. Juli 2023. Wo waren Sie?
In der Zwischenzeit war ich in der Schreibstube.
In der Schreibstube?
Ich war sozusagen in meiner eigenen Quarantäne.
Haben Sie sich richtig zurückgezogen?
Vollkommen, ja, das war ganz toll.
Ja, das war toll? Ja, hat sich gut angefühlt?
Ja, wunderbar, hat sich wahnsinnig gut angefühlt. Es ist ja ein totales Privileg, wenn man dem nachgehen kann, was einen gerade interessiert. Und es ist niemand da. Das ist ja wirklich nicht immer im Leben so, dass niemand da ist, der einen gerade braucht, der Betreuung braucht, Hilfe braucht, Unterstützung braucht. Und ich habe ein Jahr, anderthalb Jahre so das gab, was man im Englischen Serendipity nennt. Dafür gibt es, glaube ich, kein passendes deutsches Wort, aber sagen wir Findeglück. Also ich bin unentwegt auf Sachen gestoßen, die ich brauchen konnte und hatte das Gefühl, ich habe so alle Antennen aus dem Kopf ausgefahren. Das war ganz toll.
Serendipity.
Serendipity.
Und jetzt haben Sie aber Lust, wieder da zu sein.
Mhm. Jetzt bin ich wieder in der Welt.
Wunderbar. Dann werden wir die Stunde nutzen, um über alles zu sprechen, was heute wichtig ist. Die Hochwassersituation in Polen und Tschechien, die wird bedrohlicher, weil es dort so viel regnet. Und das heißt, in den nächsten Tagen rechnen einige Wetterdienste damit, dass es auch bei uns im Osten und Deutschland das Wasser wieder steigen könnte. Ich komme aus Dresden. In Dresden gab es in den letzten 20 Jahren zwei große Hochwasser. Dann hatten wir vor 3 Jahren das Ahrtal mit mehr als 100 Toten. Wir hatten dieses Jahr das Hochwasser in Bayern im Frühjahr, auch einige Menschen gestorben. Ich stelle bei mir fest, wenn ich auf all diese Hochwasser schaue, ich schaue da mittlerweile anders drauf. Ich bin da ein bisschen sensibler dafür geworden. Wie geht's Ihnen?
Naja, die Hochwassererfahrung bei mir beschränkt sich auf einen Keller, wo dann eine Menge Bücher bei draufgegangen sind. Und das ist natürlich überschaubar. Ich habe diese Brücke angeschaut und dann ein bisschen was gelesen. Und als wirklich ahnungsloser Mensch, was Ingenieurswesen betrifft,
die Dresdner Brücke,
habe ich dann ein neues Wort gelernt, nämlich also bezogen auf Technik von Manfred Kurbach, der ist Ingenieur und an der TU Dresden und wurde dazu befragt, der ist Professor und hat gesagt, es handelt sich um ein unkontrolliertes Versagen. Und das finde ich interessant, weil das würde ich jetzt eher mit Menschen in Verbindung bringen und nicht mit Material, aber es ist offenbar diffizil. Mhm. Ja, in diesem einzelnen Fall konnte man das vorher sehen, weil man denkt natürlich zuerst, hey, wenn ich ein Auto hätte, müsste ich alle 2 Jahre zum TÜV, glaube ich. Und da stürzt eine Brücke ein in Deutschland. Wo leben wir hier eigentlich? Aber das scheint komplizierter zu sein. Und trotzdem, ja, denke ich, wir haben eben, habe ich noch zugehört bei dem Interview mit diesem Konstanzer Oberbürgermeister, der so klug gesagt hat, es geht um Menschenschutz und nicht um Naturschutz. Die Natur ist sowieso stärker als wir. Wir müssen das Paradigma verändern oder die Sichtweise. Und in Konstanz arbeiten sie daran, eine Schwammstadt zu bauen. Und das ist wahrscheinlich auch das Konzept für Dresden. Ich erinnere mich, der Opernplatz ist ziemlich steinern, oder?
Ja, also
groß und da steht nichts an Grün.
Und Schwammstadt heißt ja, dass eine Stadt in der Lage sein soll, Wasser aufzunehmen.
Dass viel Grün ist, dass das Wasser fließen kann, dass es so wegrinnen kann. Also im Grunde wissen wir das alles seit Hunderten von Jahren, klar. Ist ja nicht neu.
Sie haben die Carola-Brücke in Dresden schon erwähnt, die zu Beginn der Woche, Mitte der Woche in Teilen eingestürzt ist. Unser Korrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, der ist jetzt bei uns. Herr Moritz, die Brücke hat ja jetzt auch nochmal diese besondere Situation, dass auch da jetzt die Angst ist, dass irgendwann das Hochwasser kommt. Wie sieht's denn da jetzt aus rund um die Brücke?
Ja, die eingestürzte Brücke liegt immer noch in der Elbe, allerdings wird sie weniger und weniger. Also seit Donnerstagabend laufen hier Abrissarbeiten. Es sind 10 Abrissbagger im Einsatz, die, wie die Leiterin des Bauamts so schön gesagt hat, diese Brücke wegknuspern. Also die versuchen da jetzt möglichst viel Material aus dem Elbe-Flutbett rauszubekommen, bevor das Hochwasser steigt. Den Teil, der zuerst eingestürzt ist, der schon im Wasser liegt, den wird man nicht mehr wegbekommen. Aber es gab ja daneben quasi noch einen anderen Teil der Brücke, der schon durchhing, wo man davon ausgegangen ist, wenn das Wasser kommt, dann wird der vielleicht umfallen. Unkontrolliert, deswegen wurde der jetzt zum Einsturz gebracht und wird abtransportiert. Auch die Bundeswehr ist da im Einsatz mit Bergepanzern, die bereitstehen, falls sich ein Bagger festfährt, weil der Boden wird immer morastiger und das Wasser steigt ja bereits. Wir sind jetzt noch bei knapp unter 3 Meter Elbpegel. Der Höchststand der Elbe wird hier dann für Mitte der nächsten Woche erwartet, zwischen 6 und 7 Meter. Das war so die Prognose von gestern. Also insofern kann man da schon ein bisschen, nein, nicht beruhigen, aber es wird wohl nicht mehr den Opernplatz treffen. Das war 2002 über 9 Meter. Solche Bilder sind jetzt nicht zu erwarten. Trotzdem, die Brücke macht ein bisschen Sorgen, weil sich dort natürlich Treibgut verfangen könnte und das dann zu einem Aufstau führen könnte. Das hat man aber schon durchmodelliert. Das würde wahrscheinlich nicht mehr als 0,5 Meter ausmachen oberhalb der Brücke. Und der Leiter vom Umweltamt hat hier heute Vormittag auch nochmal gesagt, man sieht sich eigentlich ganz gut gewappnet und gut vor der Lage.
Frau Schmidt, da beim Wort wegknuspern mussten Sie wie ich auch so ein bisschen lachen. Sauberhaft, ja. Das klingt so niedlich, ne? Das klingt so schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eben darum geht, dass eben Stück für Stück abgetragen wird. Klar. Trotzdem ist natürlich das Bild nach wie vor unglaublich, dass da quasi dieses Glück im Unglück mit der Brücke, es war ja zum Glück niemand drauf mitten in der Nacht, jetzt auch noch mit dieser Situation zusammenkommt.
Ja, aber ich glaube, man hat auch ein ganz gutes Gespür dafür, wenn man dem Schlimmsten entgangen ist, und aus dieser Art von Dankbarkeit kann auch was werden. Also ich finde das nicht schlimm, so ein sehr schön anschauliches Wort wie knuspern zu verwenden in dem Zusammenhang.
Ist das ein Gefühl in Dresden gerade, Herr Moritz? Es ist zwar schlimm gewesen, aber man ist zum Glück gut weggekommen?
Also ich glaube, die Erleichterung ist nach wie vor da, dass eben niemand zu Schaden gekommen ist. Das war ja wirklich Glück. Also kurz vorher ist noch eine Straßenbahn drüber gefahren und jetzt ist das hier so eine Art Attraktion. Also Touristen, aber auch Dresdnerinnen und Dresdner stehen hier seit Tagen immer wieder an der Elbe, machen Fotos und gucken sich an, wie diese Brücke da liegt, wie sie abgerissen wird. Man kann sich das ja eigentlich wirklich nicht vorstellen. Das ist irgendwie surreal auf eine Art und Weise. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben, diese Frage, wie konnte es zu diesem Spontanversagen kommen, die ist ja immer noch da, ungeklärt. Also man geht davon aus, dass es Rost war, der innerhalb der Brücke die Stahlbewehrung marode gemacht hat. Das konnte man von außen offenbar nicht sehen, aber das sorgt hier unter Ingenieuren auch wirklich für große Fragezeichen, weil das die ganzen Prüfverfahren, die wir haben, so ein bisschen in Frage stellt, weil man kann in so eine Stahlbetonbrücke einfach nicht reingucken, habe ich mir erklären lassen, auch nicht mit Ultraschall oder sowas, weil da eben so viel Stahl drin ist. Und es wurde regelmäßig geprüft, man wusste, dass diese Brücke in schlechtem Zustand war. Sie wurde auch schon saniert, nur ein bisschen zu langsam offensichtlich. Da gibt es auch Fragen nach der politischen Verantwortung. Und trotzdem steht dahinter halt die Frage, warum haben wir das nicht kommen sehen und was heißt das eigentlich für andere Brücken?
Es heißt jetzt aus Dresden, wir müssen uns da eben so schnell es geht damit fertig werden wegen des Hochwassers. Sie haben es gerade schon eingeschätzt, was es denn bedeutet, wenn das Hochwasser auf die Brücke trifft. Dresden hat zwei große Hochwasser erlebt, Sachsen auch in den letzten 20 Jahren. Wie sehen Sie das mit dem Stichwort Sensibilisierung, was ich zu Beginn auch an Frau Schmitter gerichtet habe? Sensibilisierung im Sinne von eine Gewohnheit oder auch ein neues Wahrnehmen davon, dass solche Hochwasser vielleicht regelmäßiger kommen?
Also es gibt sicher eine so große Sensibilität, das sehen wir in dem Verhalten auch der Behörden, der Medien. Wir sprechen jetzt drüber, es gibt Warnungen, das ist ja auch alles etwas Gutes. Der Hochwasserschutz gerade in Dresden wurde in den letzten 15 Jahren seit 2002 eben massiv verbessert. Und trotzdem merken wir natürlich, solche Ereignisse kommen häufiger. Also das ist sicher auch eine Folge des Klimawandels, wo man ja weiß, Extremwetterereignisse nehmen zu. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die aktuelle Lage ist, wir hatten hier starken Dauerregen seit gestern Abend, vor allen Dingen in Tschechien, Südostbayern und Ostsachsen, teilweise mit jetzt schon über 100 Liter pro Quadratmeter. Das hätte es früher auch schon geben können, aber sowas wird häufiger auf jeden Fall. Und ich habe mir jetzt gerade die aktuelle Lage nochmal angeschaut. Die Pegelstände in Ostsachsen sind stark gestiegen. In Zittau haben wir ein mittleres Hochwasser, das geht jetzt aber schon wieder zurück. Und in Bayern, im Landkreis Cham, an der Grenze zu Tschechien, gibt es eine Warnung vor Überflutungen. Ansonsten sind die Pegelstände in Deutschland im Moment noch nicht über den Warn- und Alarmstufen größtenteils.
Also vielleicht gar kein Grund zur maximalen Sorge. Frau Schmitter, da vielleicht nochmal die Frage, nochmal zurückbezogen auf diese Sensibilisierung, was ich bei mir meinte. Wenn ich Hochwasser höre, denke ich quasi schon an das Schlimmste.
An Zuhause.
An Zuhause, aber auch an das Schlimmste. Mhm. Also Hochwasser im Sinne von, wir reden ja so oft jetzt über Jahrhunderthochwasser. Ja. Und da eben auch die Frage, was ist eigentlich noch ein normales Hochwasser und was nicht?
Ja. Also wir müssen uns sozusagen an Katastrophen gewöhnen, die wir bis dahin vielleicht mit Haiti verbunden haben oder mit anderen Ländern, wo sie sagen, naja, Bananenrepublik, kein Wunder, oder eben extrem, und wir leben ja eigentlich in einer großartigen Klimazone mit unseren vier Jahreszeiten und dem, wir haben genug Wind, wir haben genug Wasser, so, es ist ja wirklich paradiesisch. Aber einerseits ist es natürlich die Eigenschaft von jeder Art von Infrastruktur, dass sie verschwindet, wenn sie funktioniert, ne, dann nehmen wir sie nicht wahr, sondern wir nehmen sie ja nur im Störungsfall wahr, und dazu haben wir jetzt einfach viel mehr Anlass, weil die Störungen sich häufen und weil es so auch tatsächlich eine Materialermüdung gibt, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der Brücke, aber die wir beobachten können, weil einfach viel zu wenig investiert worden ist, also Deutsche Bahn und so weiter. Das ist halt einfach marode, und ich glaube, das müssen wir erstmal lernen.
Eindrücke von Elke Schmitter hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über die Hochwassersituation in Sachsen und den Regen in Polen und Tschechien. Und vielen Dank auch an Alexander Moritz, unseren Korrespondenten in Dresden. Elke Schmitter ist bei uns, sie ist Schriftstellerin und Autorin, und sie hat uns heute Morgen ein Thema ans Herz gelegt. Frau Schmitter, wir wollen über ein fast 2000 Jahre altes Stück Papyrus sprechen. Es geht dabei um einen Fund, der gemacht worden ist in Ägypten. Und zwar sind das Texte, die zuvor als verschollen gegelten haben. Und zwar vom berühmten, vom großen, klassischen griechischen Dramatiker Euripides. Mhm. Euripides. Wir haben auch gerade darüber gesprochen, wie man ihn nun ausspricht. Warum begeistern Sie sich dafür?
Na, ich dachte, Stichwort Serendipity, vielleicht ist auch gesucht worden, aber sicherlich gezielt. Es schien so, nach dem Bericht, den ich gesehen habe, der mich, glaube ich, auch so geflasht hat, weil diese selbstverständliche Internationalität der, in dem Fall Geisteswissenschaften, dass eine französisch sprechende Altphilologin an einer Universität in Colorado, wo sie wiederum zusammenarbeitet mit einem amerikanischen Kollegen, das Privileg hat, diese 96 Zeilen, diesen Papyrus zu entziffern und zu dem Schluss zu kommen, dass es sich um zwei Tragödien handelt, die verschollen waren. Ino heißt die eine und die andere erspare ich uns jetzt, weil wir nicht genau wissen, wie man es ausspricht. Und Euripides ist ja in unserer Tradition, wird er gelesen als wirklich progressiver Tragödienautor, also der Medea-Stoff, der auch auf verschiedene Weise gelesen werden kann, aber eben als Tragödie einer unglücklichen, verschleppten, flüchtigen Frau, die von ihrem Mann verlassen wird und einen sozusagen erweiterten Selbstmord macht. Also es ist ein Thema, mit dem sich heute die Bühnen dauernd auseinandersetzen. Also es sind uralte Stoffe, so im symbolischen Sinne. Und jetzt findet man dieses Stück Stoff und fängt an, diese Buchstaben zu entziffern und arbeitet so selbstverständlich kooperativ zusammen, weil es wirklich angekommen ist, dass es sich um ein Menschheitserbe handelt. Und das hat mich, ich glaube, schon auch als Frau der Schrift, als Autorin, aber einfach als Bürgerin total begeistert. Das ist wunderbar. Einfach schön.
Und es ist ja auch wie so eine, ich stelle mir das vor, wie so eine Art Schatzsuche. Also weil natürlich dieses Papyrus schon so aussieht, also auch wenn man sich die Bilder davon im Internet anschaut, und es ist halt einfach 2000 Jahre alt und so sieht es aus. Und es ist ja quasi dann auch ein Rätsel noch, wirklich herauszufinden, was es ist. Und vielleicht ist es ja auch sozusagen wie eine Art Eintrittskarte zum großen Rest dieser Welt, dieser antiken Welt, die ja auf der einen Seite überall ist. Wir sind davon, ne, Antike, ja, das ist super wichtig, aber eigentlich, wir haben, so, wenn man mal genau drauf schaut, wissen wir eigentlich gar nicht so viel.
Ja, wir haben es ja mit Fragmenten zu tun. Und es gibt, naja, die Schätzung, die geht so auf 2,5-3% dessen, was wir überhaupt sozusagen haben an Überlieferungen und was so ausstrahlt. Und ja, und es ist, dachte ich dann auch, wie für uns so wie so das Gegenteil eines Atommülllagers. Ne? Es ist eben das, was wir nicht haben wollen, ist da. Und dann finden wir etwas, wonach wir gar nicht so absichtlich haben suchen können, weil es auch so verstreut ist. Und heben so einen vergrabenen Schatz. Und wenn Indiana Jones fortgesetzt wird, dann würde ich mir diese Altphilologin aus Colorado als Hauptfigur wünschen.
Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine überlegt der Westen immer wieder neu, wie weit er mit seiner Militärhilfe gehen darf. Im Moment geht es darum, ob die Ukraine Raketen bekommen soll, die weiter fliegen können als bisher. Die Briten wollen diese Raketen liefern. Hier ist der britische Premier Starmer in Washington.
I think the next few weeks and months could be crucial and very, very important that we support Ukraine in this vital war of freedom.
Die nächsten Monate und Wochen könnten entscheidend sein. Es ist wichtig, dass wir die Ukraine in diesem Krieg der Freiheit unterstützen, sagt Starmer. Aber der amerikanische Präsident Joe Biden, nach allem, was man hört, der zögert weiter, weil er eine Eskalation befürchtet. Die Frage an Sie, Ihre Grundhaltung, wie weit darf militärische Hilfe gehen?
Also wenn ich das höre, dann fällt mir immer wieder auf, dass es so wahnsinnig viele Ähnlichkeiten hat mit 1939, 1940. Ne? Wer ist entschlossen? Wer macht aber auch das Framing auf? So, weil Amerika hat es einfach auch damals lange gedauert, bis sie gesagt haben, wir treten aktiv ein, wie wir wissen. Und Churchill war derjenige, der, da würde ich eine Parallele, ich bin jetzt sehr frei, ja, aber da würde ich eine Parallele zu den Grünen ziehen. Er war von Anfang an, haben die Grünen sehr scharf analysiert, was es mit Putin auf sich hat und sind sozusagen last man standing in dieser Debatte. Und ich bedauere sehr, dass Olaf Scholz bei der sogenannten Zeitenwende das Entscheidende nicht gesagt hat, was man hätte sagen müssen, nämlich wir haben es, ich rede jetzt frei. Wir haben es mit dem Bösen zu tun. Wir haben es nicht mit einem Gegner zu tun. Wir haben es wirklich mit dem Bösen zu tun. Und wenn das einmal gesagt ist, kann man alles Weitere daraus herleiten. Das heißt, man hat eine Argumentation, das ist der Rahmen, in dem wir uns befinden. Wir haben eine feindliche, geplante Übernahme der absoluten Destruktivität und das ist wirklich vergleichbar mit 39 und mit dem Faschismus. Und nur die Tatsache, dass wir nicht physisch betroffen sind, sondern nur als Gesellschaft betroffen durch alles, was wir inzwischen wissen, durch die Bots, durch jede Menge sozusagen struktureller Angriffe, die von Russland kommen, nur die Tatsache, dass wir nicht physisch betroffen sind, rettet uns quasi einstweilen, aber sollte uns nicht vor der Einsicht retten, dass wir es hier mit einer Macht zu tun haben, die eine andere Kultur und Zivilisation vernichten will. So. Und die das über Anschlussfragen zu regeln versucht, so wie Hitler es mit Polen versucht hat.
Aber in der Logik würde es doch bedeuten, dass man überhaupt niemals irgendwann auf einen Frieden hinarbeiten
kann. Na, auf eine Kapitulation. Also Churchill hat damals gesagt, es ist ein Krieg gegen eine monströse Tyrannei. Und was wir verlangen, ist gerecht und wir nehmen nichts davon zurück. Ich kann nur sagen, dass dieser Vergleich sich mir immer mehr aufdrängt, inklusive dieser Scheibchenrhetorik, die wir beantworten. Also Putin auf der einen Seite, der sagt, die Ukraine bedroht uns und deswegen schlagen wir zurück. Woran denken wir? Seit 1945 wird zurückgeschossen, 1939. Und wir beantworten das auf der anderen Seite mit genau dieser selben Salamitaktik. Jetzt müssen wir hier nachbessern und da nachbessern. Nein. Aber müsste man nicht. Man müsste wirklich sagen, es muss alles getan werden.
Im absoluten Denken würde das aber bedeuten, alles zu tun. Das würde ja im absoluten Denken auch sagen, dass wir dort direkt einsteigen müssen. Wenn Sie jetzt die Parallelen.
Wir müssten nicht. Ja, gut. England war bedroht. Es gab Verhandlungen und Churchill hat gesagt, ich verhandle nicht mit Hitler. Ja? Also er hätte es anders machen können. Aber er hat dafür plädiert, es nicht anders zu machen. Zu sagen, ich verhandle nicht mit einer destruktiven Macht, die auf Vernichtung aus ist. Und was wir versuchen, also was die deutsche Politik versucht und ich finde ungut versucht, ist tatsächlich diese Abwägungsfragen immer wieder neu zu stellen. Das heißt nicht, dass wir sagen sollten, das ist jetzt der Einsatzfall, bei dem wir physisch sozusagen tätig werden, solange wir nicht physisch bedroht sind. Aber dass wir in einem Fort über diese Waffenfragen diskutieren, hat was für mich vollkommen Zermürbendes.
Aber hat es nicht auch gleichzeitig, neben dem, was Sie als zermürbend beschreiben, auch nochmal den Effekt, dass wir uns selber im Klaren werden, wie weit wir gehen wollen, dass wir auch als freie Gesellschaft stückchenweise überlegen wollen und auch die Leute mitnehmen müssen?
Wir haben ja offenbar niemanden mitgenommen, zum Beispiel in Ostdeutschland. Und ich glaube, das hätten wir tun müssen. Wir hätten vor 2,5 Jahren die Debatte offen führen müssen und sagen müssen, das ist kein Gegner, das ist ein Feind. Und wir müssen überlegen, wie wir der Ukraine beistehen. Das, was wir dauernd versuchen, seit 2,5 Jahren zu sagen, abwägen, ja, ich kann das militärstrategisch natürlich überhaupt nicht beurteilen, das wäre absurd. Aber diskursstrategisch, würde ich sagen, hilft es gar nichts. Es hat überhaupt nichts geholfen. Sarah Wagenknecht hat vor 2,5 Jahren oder drei Tage vor dem Angriffskrieg hat sie gesagt, Putin wird es nie machen. Ja? Und jetzt steht sie da und sagt, die Ukraine, die sollte jetzt doch langsam mal Kompromisse anbieten, als würde es sich um ein widerborstiges Kind handeln. Das ist ungeheuerlich.
Das kann man so sehen. Es gibt eindeutig, aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, die es wirklich anders sehen. Die sehen es so, es ist ungeheuerlich, dass wir scheibchenweise immer mehr diesen Konflikt auch befeuern. Ich stelle mich da auf keine Seite. Ich sage nur, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das ganz genau sehen.
Aber den Konflikt nicht zu befeuern, sondern den Konflikt zu beenden, hieße, dass die Ukraine preisgegeben wird.
Und das ist auch eine Diskussion, die wir so seit 2,5 Jahren führen, seit Tag 1.
Genau. Und ich glaube, wenn wir das klarer sagen würden, und deswegen hätte diese Rede wahrscheinlich Habeck halten sollen oder Baerbock, jedenfalls jemand von den Grünen, der von Anfang an in der Analyse klar war und nicht der Sozialdemokrat Scholz, der auch das Erbe seiner Partei da mitverwaltet mit allem, was er sozusagen an den Füßen hat, an Gewichten. Es ist eine analytische Unklarheit, die alles Weitere erschwert. Und dieses millimeterweise an jeder Waffe wieder neu diskutieren, schafft keine Klarheit. Die Klarheit müsste woanders herkommen. Die Klarheit müsste daherkommen, zu sagen, wir haben es mit dieser Sorte Konflikt zu tun. Und er wird durch Nachgeben und Appeasement nicht aufhören. Und wir müssen alles tun, um die Ukraine zu unterstützen.
Aber nochmal die Frage, wohin führt das? Also womit wird dieser Konflikt dann aufhören?
Der Konflikt wird erst aufhören, wenn Putin militärisch nichts mehr zu gewinnen hat. Das ist doch klar.
Ein Thema des Tages ist auch ein Thema der Woche, Frau Schmitter, nämlich die Debatte rund um Migration, um Zurückweisung, um Abschiebung. Der Tenor diese Woche ist vor allem darauf gerichtet, weniger Migration, mehr Zurückweisung, wie kriegen wir die Zahlen runter? Und es ist in dieser Woche auch ziemlich persönlich geworden zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz in der Generaldebatte im Bundestag. Und zwar, nachdem beide Seiten sich nicht haben einigen können auf ein gemeinsames Vorgehen. Das hier hat Olaf Scholz gesagt.
Deshalb hat meine Regierung die Untätigkeit konservativer Innenminister von CDU, CSU beendet. Sie hat das große Sprücheklopfen beendet. Sie hat dafür gesorgt, dass endlich gehandelt und getan wird. Ganz anders als viele Jahrzehnte christdemokratischer Innenminister, die es nicht gepackt haben.
Und hier ist Friedrich Merz.
Die Behauptung, dass dies gestern hier eine Inszenierung von mir gewesen sei. Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen. Diese Behauptung ist infam. Sie ist infam.
Frau Schmitter, mein Eindruck ist, die Geduld nimmt ab, die Härte nimmt zu. Wir drehen uns im Kreis, weil das Einzige, was passiert ist, dass die Geschwindigkeit und die Intention zunimmt.
Ja, ich glaube, dass in dem Fall die Politik und die Gesellschaft sehr nah beieinander liegen. Also wenn man ehrlich ist, ist es ja ein Thema, das nicht nur diese Woche und nicht nur dieses Jahr, sondern wirklich seit Jahrzehnten diskutiert wird. Und je länger es diskutiert wird, umso mürber wird man, weil so quasi wie so ein Unterholz, was sich so langsam bildet, wachsen die Probleme zusammen. Also sie werden nicht auseinandergegliedert, sondern inzwischen gibt es so eine Art mentaler, dunkler Wolke, die besteht aus Migration, Integration, Asylrecht, Verwahrlosung, schlechter Infrastruktur und all. Es ist jetzt sehr einfach geworden, das alles auf die Ausländerfrage zu schieben. Ich habe mich nochmal besonnen und mir fiel ein, dass 2001 hat Rita Süssmuth den sogenannten Zuwanderungsbericht vorgelegt mit dem, was man wusste damals schon darüber, wie man Integration befördert, wie man Zuwanderung sinnvoll steuert, wie man qualifizierte Arbeitskräfte holt und auf der anderen Seite das scharf trennt von politischem Asyl, weil das wirklich miteinander nichts zu tun hat. Und ihre eigene Partei, die CDU, hat es abgelehnt, sich damit zu befassen, beziehungsweise hat auch da das große Framing abgelehnt und hat ein weiteres Mal betont, dass Deutschland den Zuzug von Ausländern begrenzen muss. Und damit haben wir unendlich viel Zeit verloren.
Naja, mittlerweile ist die CDU ja auch weiter und es ist ja eigentlich eine zweigleisige Debatte. Mhm. Also es gibt natürlich die irreguläre Migration, da reden wir über Zurückweisung, Abschiebung. Die Debatte über Fachkräfte, die ist ja quasi die Migration, die wir wollen. Ja. Da gibt es übrigens diese Woche eine gute Nachricht. Die Zahl der anerkannten Berufsabschlüsse aus dem Ausland, Menschen mit Ausland, die ist immerhin um 25% gestiegen. Da haben wir knapp 65.000 letztes Jahr gehabt. Mhm. Geht aber unter in der viel größeren, viel härteren Diskussion. Was ich mit im Kreisdrehen meinte, war, dass ja sowohl die Ampel als auch die Union zwar Vorschläge haben. Bei beiden ist aber erstens mal rechtlich nicht klar, ob es funktioniert. Zweitens auch nicht klar, was es eigentlich dann für die Union, also die Europäische Union, bedeutet.
Genau.
Und wenn Sie jetzt nochmal kurz die Brücke sozusagen schlagen hin zu Rita Süssmuth und 2001, haben Sie dann aber das Gefühl, dass wir uns tatsächlich in einem größeren Kreis drehen? Sie haben ja gleichzeitig auch gesagt, dass Sie schon denken, dass jetzt Politik und Menschen eher zusammenkommen. Also dass sich da so wenn es da eine Schere gegeben hat, dass die eher zusammengeht.
Naja, es gibt ja auch gute Scheren. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet und da ist dadurch, dass sogenannte Ausländer im Arbeitsprozess beteiligt waren, gab es, man würde heute vielleicht sagen, freundliche Parallelwelten. Es gab überhaupt keine Feindseligkeit. Es gab keine Herabsetzung von anderen. Das ist einfach in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall gewesen. Das war Ausnahmen vielleicht, aber im Großen und Ganzen gab es dieses Feindbild nicht, dass Menschen, die hierher kommen und hier arbeiten, die Mutter aller Probleme sind, wie Seehofer das gesagt hat.
Aber wirklich gewollt waren sie ja auch nicht, oder? Sondern eher als Notlösung gedacht.
Sie waren geduldete Gäste, aber ich will damit sagen, eine Art von Menschenfeindlichkeit, wie sie heute nicht Standard geworden ist, aber doch immer häufiger anzutreffen ist, die ist, glaube ich, Ergebnis dieser Unschärfe, dieses Gestrüpps, was sich gebildet hat aus, eben wie Sie auch sagten, Phänomenen, die miteinander nichts zu tun haben. Das eine ist der Arbeitsmarkt, das andere ist die Integration, das dritte ist das politische Asyl. Und jetzt sind wir in einer Situation angekommen, wo eine Partei, von der wir uns das nicht wünschen, tatsächlich doch ziemlich viel vorgeben kann, indem es diese Stimmungslage.
Sie meinen die AfD?
Indem es diese Stimmungslage auf den Punkt bringt und so viel Druck macht, dass jetzt, was einen ja auch nicht froh stimmen kann, Dinge passieren, wie wir in den Nachrichten gehört haben, wo man denkt, wieso eigentlich erst jetzt? Und da sitzen natürlich Scholz und Merz auch in einem Boot nach diesen 16 Jahren großer Koalition. Hm. Es ist ja, wieso dauert ein Asylbewerbungsverfahren 1,5 Jahre? Hm. Wieso ist es so wahnsinnig kompliziert, wenn hier eine Physiotherapeutin mit ihren Zeugnissen aus der Ukraine ankommt, die anzuerkennen? Wieso muss die noch mal 1,5 Jahre zur Schule gehen? Das sind Dinge, wo man sich als Bürger dann schon fragt, warum habt ihr das nicht früher erlebt?
Ja, Sie haben uns ja auch heute Morgen einen Artikel im Spiegel empfohlen, Illusion der Humanität, wo es eben darum geht, dass das Asylsystem, wie es jetzt ist, ja, wir reden jetzt viel über Härte, aber so wie es jetzt ist, ist es ja auch eins, was vor allem die Stärkeren hilft, die es schaffen, hierher zu kommen, was die Netten eher benachteiligt, weil die gemeldet sind und dann im Endeffekt zum Abschiebeflug geführt werden.
Ja.
Also der Reformbedarf, der ist enorm. Da.
Also das was als positives Beispiel, natürlich ist das immer auch von der Geografie abhängig, aber es ist eben auch davon abhängig, wie man ein Phänomen fasst und analysiert. Wird Kanada genannt, weil Kanada diese Bereiche so scharf trennt und sagt, als Einwanderungsland entscheiden wir, welche Arbeitskräfte wir haben wollen und wir wollen zum Beispiel gut qualifizierte Leute reinholen hier in dieses Land. Aber als asylgebendes Land entscheiden wir auch und da entscheiden wir uns für die Schwächsten. Und da sind es eben nicht 80% Männer, die ausgestattet mit Geld von ihren Familien es hierher schaffen, sondern da sind es die in den Flüchtlingslagern, die Frauen und die Kinder, die wirklich am Ende der Hilfsbedürftigkeit am Sockel sind. Und wir entscheiden in beiden Fällen, wir sind souverän. Und wenn man, ich glaube, man kann gute Politik auch daran messen, ob das Gefühl der Souveränität erhalten bleibt. Und zwar bei den Bürgern selbst. Dass sie sagen, es ist vielleicht nicht alles so, wie wir es wünschen, aber wir haben die Spielräume selber bestimmt und wir haben bestimmt, wie es läuft. Und das Gefühl ist vollkommen abhanden gekommen in diesem Thema. Und diese Art von Verschleppung, für die sind, würde ich sagen, ist die CDU wesentlich missverantwortlich.
Elke Schmitter ist bei uns, sie ist Schriftstellerin und Autorin. Und Frau Schmitter, Sie haben zu Beginn unserer Stunde gesagt, dass Sie eine Auszeit hatten. Und hier ist ein Ausschnitt von dem, was Sie in Ihrer Auszeit gemacht haben. Ich lese mal. Das Gefühl, es klärt sich was, löst sich was auf oder richtet sich ein. Ich bin im Takt, ich bin intakt und einzigartig. Ich bin eine Hauptfigur in diesem Stück, in dem es zwei Hauptfiguren gibt. Nur zwei. Wo vorher nichts war, ist nun das. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. So heißt Ihr neuer Roman und es geht um die Liebe, um die großen Gefühle und um die schrecklichen Gefühle, die damit einhergehen. Wie sind Sie darauf gekommen, dass das wert ist, in einem Roman so beschrieben zu werden?
Na, ich bin von der Ausbildung her Philosophin. Das ist das eine. Ich gehe den Sachen wirklich gerne auf den Grund. Das zweite ist, dass wir natürlich über die Liebe mehr wissen als Euripides, wenn man das so sagen kann, auf einem Level, nämlich dem wissenschaftlichen Level. Wir wissen mehr über Suchtstrukturen im Gehirn. Wir wissen, was Verliebtheit ist. Was ist das für eine chemische Zusammensetzung im Gehirn? Das lässt sich alles abbilden. So. Und ich fand es auch wert, also natürlich ist es für jeden vermutlich das wichtigste Gefühl im Leben, weil es so viele Entscheidungen mitbedingt, die wir treffen. Aber es ist auch ein so interessantes Gefühl, weil es was Intimes ist, weil es etwas darüber hinaus Privates ist, so. Und es ist was Gesellschaftliches. Es ist ja immer wieder anders definiert. Also was bedeutet romantische Liebe für uns? Was hat sie vor 100 Jahren bedeutet? Was bedeutet sie in einer Gesellschaft, wo das Patriarchat eine andere Form hat oder das Patriarchat vielleicht gar nicht gibt.
Aber ja, auch die Frage, was bedeutet es, wenn die dann nicht erwidert wird oder wenn sie vergeht und wenn daraus eher eine Qual wird. Ich habe ja noch mal ein kürzeres Zitat. Da sagt dann eine Person im Buch, ich treibe im Abklingbecken, ernste Verfassung, zwischendurch traurig oder das Gemüt wie ein Glas Wasser, in den ein Tropfen Tinte geriet durch ein Versehen und die ist schwarz. Also es geht ja auch um die, Sie haben das gerade so schön beschrieben, was Liebe mit uns macht. Aber man muss ja auch sagen, Liebe kann ja auch das schrecklichste Gefühl sein, dann wenn sie nicht erwidert wird.
Ja, also das ist die Kehrseite des Ganzen. Sie kann tatsächlich eine Art von Abhängigkeit erzeugen. Jetzt, wir reden nicht über so eine langsame partnerschaftliche Liebe. Wir reden jetzt im Moment auch nicht über Mutterliebe oder so oder Vaterliebe, sondern wir reden ja jetzt über dieses Phänomen der romantischen Liebe, was sehr viel mit Projektion zu tun hat, mit der wir ja durch den Alltag gehen. Also wir projizieren auf Putin dies, auf Merz jenes und auf Kamala Harris wiederum was anderes. Und wir sind oft gar nicht gezwungen, diese Projektionen irgendwie abzugleichen durch Erfahrung. Wir können ja über Kamala Harris denken, was wir wollen. Aber bei einer romantischen Liebe bedeutet es ja, es fängt mit einer Projektion an, mit diesem Gefühl, ich kenne den anderen und gleichzeitig mit dem Wunsch, den anderen tatsächlich kennenzulernen. Und dann wird es interessant. Und dann kann es so oder so ausgehen. Und dann kann es auch diesen Tropfen Tinte geben.
Also ich sehe, Sie haben in Ihrem Jahr Auszeit sich einige Gedanken gemacht. Ja. Ich hoffe, es dauert aber nicht wieder ein Jahr, bis Sie bei uns sind.
Ja.
Das war ein Jahr, das nehmen wir so an. Okay. Frau Schmitter, danke, dass Sie bei uns gewesen sind heute Mittag. Elke Schmitter, Schriftstellerin und Autorin bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur.